Sousedé.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
Die letzte April-Ausgabe von den Nachbarn beginnen wir mit der Rubrik Archivbesuche. Einmal im Monat stellen wir darin interessante deutschsprachige Aufnahmen aus dem Archiv des Tschechischen Rundfunks vor. Diesmal erinnern wir an das Auslandsprogramm, also Radio Prag, das in diesem Jahr sein 19-jähriges Bestehen feiert. Die Ausstrahlung auf Kurzwelle in verschiedenen Weltsprachen wurde im Jahr 1936 als Reaktion auf das damalige Weltgeschehen ins Leben gerufen. Das Außenministerium, das Programm damals wie heute finanziert, erkannte bereits früh, dass der Rundfunk ein wirksames Mittel sein kann, um sich gegen die nationalsozialistische Propaganda zu behaupten. Heute ist Radio Prag ein Instrument der öffentlichen Diplomatie. Es hilft, die Positionen der Tschechischen Republik zu erklären und zugleich unsere Kultur, Wissenschaft und auch Wirtschaft zu präsentieren. Die Resonanz ist groß. Täglich erreichen Radio Prag Rückmeldungen von Hörerinnen und Hörern aus aller Welt. Der Sender sendet derzeit auf Deutsch, Englisch, Russisch, Spanisch, Französisch und Ukrainisch. Zur Zeit der Gründung war das Programm in einem amerikanischen und einem europäischen Dienst unterteilt. Der europäische Dienst sendete auf Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch sowie auch auf Tschechisch und Slowakisch, gelegentlich auch in weiteren Sprachen. Auf Deutsch sendete unter anderem der Schriftsteller und Journalist František Robert Kraus. Im Archiv ist eine Nachrichtensendung aus dem Dezember 1936 erhalten geblieben, gesprochen von Kraus.
Poslední dubnové sousedy začneme rubrikou Archivní návraty, ve které si vždy jednou za měsíc pouštíme zajímavé německojazyčné nahrávky z archivu Českého rozhlasu. Tentokrát si připomeneme vysílání do zahraničí, tedy Rádio Praha, které letos slaví 90 let. Vysílání na krátkých vlnách v různých světových jazycích bylo v roce 1936 zahájeno jako reakce na světové dění. Ministerstvo zahraničí, které vysílání financovalo a financuje, si tehdy uvědomilo, že rozhlasové vysílání může být dobrou formou, jak se bránit nacistické propagandě. Dnes je vysílání Rádia Prague jedním z nástrojů veřejné diplomacie. Pomáhá vysvětlovat postoje České republiky a také propagovat naši kulturu, vědu, ale třeba i hospodářství. Má velkou odezvu. Každý den přicházejí do Rádia Prague reakce posluchačů doslova z celého světa. Dnes rádio vysílá v němčině, angličtině, ruštině, španělštině, francouzštině a ukrajinštině. V době svého vzniku se vysílání dělilo na americké a evropské. Evropské hovořilo v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině a také češtině a slovenštině, příležitostně i v dalších jazycích. V němčině vysílal například spisovatel a novinář František Robert Kraus. V archivu se dochovala zpravodajská relace z prosince 1936 právě v Krausově podání.
Halo, halo. Heute vor einem Jahre wurde der damalige Außenminister Dr. Eduard Benesch mit der großen Mehrheit der Volksvertretung bereits im ersten Wahlgange zum Präsidenten der Republik gewählt. Diese imponierende Mehrheit war der Ausdruck jenes tschechoslowakischen Volksempfindens, das der Vorsitzende der Regierung Dr. Milan Hodža als staatspolitischen Solidarismus bezeichnet hat, der Ausdruck des Volkswillens, in schwierigen Zeiten den besten Mann auf den richtigen Platz zu stellen. Heute, am Jahrestage dieser Wahl, können alle Bürger dieses Staates, ohne Unterschied der Nation und der Partei, aufrichtig und ehrlich bekennen, dass diese Wahl eine glückliche gewesen ist. Mit vollem Recht können dies vor allem die deutschen Bürger dieses Staates tun. Denn in seiner Person ist der feste Wille verkörpert, die Verständigung zwischen den Nationen zur Tatsache werden zu lassen. Präsident Dr. Benesch ist das geblieben, was er als Politiker und Minister war, der Demokrat, der Humanist, der einfache Mensch. Hinzugekommen ist die Autorität seines hohen Amtes das er als Verpflichtung auffasst, Helfer aller, ohne Ansehung der Nationalität zu sein. Nicht nur seine Reisen nach Südmähren, Nordböhmen und der Slowakei, bei denen er überall in programmatischer Weise seine Ansichten über das nationale Problem formulierte, auch die Zahlen.
Die vollständige Sendung aus dem Jahre 1936 können Sie auf der Webseite von den Nachbarn nachhören. Ergänzend sei erwähnt, dass Franz Jäger Kraus den Holocaust überlebte. Sein Buch Gas, Gas und ein Feuer, das im September 1945 erschien, zählt zu den ersten literarischen Zeugnissen über die nationalsozialistische Vernichtungslage weltweit. Wenn Sie sich für die Geschichte des Kurzwellen-Auslandsrundfunks interessieren, können Sie auf der Webseite des Tschechischen Rundfunks oder in unserer App Můj rozhlas die Serie Prag ruft die Welt anhören.
Celou zpravodajskou relaci z roku 1936 si můžete poslechnout na webu Sousedů. Ještě doplníme, že František Robert Kraus přežil holokaust a jeho kniha Plyn, plyn a pak oheň, kterou vydal v září 1945, je jedním z prvních literárních svědectví o nacistických vyhlazovacích táborech na světě vůbec. Pokud vás zajímá historie krátkovlného vysílání do zahraničí, můžete si buď na webu Českého rozhlasu nebo v naší aplikaci Můj rozhlas.
Sousedé. In den kommenden Minuten sprechen wir über nichtstaatliche Museen im Freistaat Bayern. Unsere Kollegin Jarmila Vankova hat dazu den Leiter der zuständigen Behörde, Dirk Blühbaum, vors Mikrofon gebeten.
V příštích minutách si budeme povídat o nestátních muzeích ve spolkové zemi Bavorsko. Naše kolegyně Jarmila Vankeová si k mikrofonu pozvala vedoucího úřadu pro tato muzea Dirka Blühbauma.
Herr Dr. Blühbaum, nach Ihren Ausführungen sollte es in Bayern derzeit mehr als 1200 nichtstaatliche Museen geben. Man kann sich vorstellen, dass es außer Landeskunde- oder Heimatmuseen oder Naturkundemuseen auch verschiedene Museen, die interessenorientiert sind, wie zum Beispiel Jagd- und Fischermuseen, oder Sie ergänzen mich, welche Typen von Museen gibt es?
Ich kann es ganz kurz machen. Alle. Vom Kunstmuseum über Technikmuseen, über Glasmuseen letzten Endes. Alles, was Sie haben wollen, wird im großen Teil von nichtstaatlichen Museen abgedeckt, die Themen. Das ist nicht spezifiziert auf das übliche Stadt- oder Heimatmuseum. Auf keinen Fall. Wenn Sie bedenken, auch das Deutsche Museum ist ein nichtstaatliches Museum zum Beispiel. Oder auch das Germanische Nationalmuseum ist ein nichtstaatliches Museum. Also wird nicht vom Staat Bayern getragen. Und insofern können Sie wirklich jede Sparte dazu rechnen.
Wenn es also nicht vom Staat gefördert wird, bietet sich die Frage, verfügen Sie über genügend Personal und über museumsfachkundiges Personal?
Inzwischen schon. Wir sind jetzt in der Beratung ungefähr 15 Kolleginnen und Kollegen unterschiedlichster Ausbildung, museumsfachlicher Ausbildung, und wir können wirklich alle Typen von Museen beraten, sei es von einem ganz normalen Heimatmuseum bis hin zu einem Hermann-Obert-Museum, wo es um Raketentechnik geht. Also ich bitte Sie, ist wirklich, wir haben da die Kompetenz inzwischen am Land. Inzwischen sogar, wir haben seit diesem Jahr eine Judaistin, eine geborene Israelin, die halt die jüdischen Kultureinrichtungen separat berät als Fachreferentin.
Mich hat Ihr Gedanke gefesselt. Sie sagten, wir sind bestrebt, auch in kleineren Ortschaften Museen zu fördern. Die Kultur soll überall leben, nicht nur in Großstädten.
Das ist richtig. Gerade auf dem flachen Land, gerade in den kleineren Städten, kann Kunst und Kultur unwahrscheinlich viel bewirken für den Zusammenhalt, sowohl nach innen, in die Gemeinschaft, die dort leben, aber auch nach außen, dass sie sich darstellen gehen mit ihrer Kultur. Das ist ganz wichtig. Und ich schätze mal, 80% unserer Fördertätigkeit spielt sich in den kleinen Städten ab und nicht in den großen.
Kleinere Ortschaften gibt es gerade auch entlang der bayerisch-tschechischen Grenze. Ich stelle mir das so vor, dass ich zum Beispiel, wenn ich in Tirschenreuth bin, dass ich dann nach Sibyllenbad fahre und dort ein Museum in einem Umgebindehaus, ein Heimatmuseum sehe, dass ich dieses Museum besuche. Und Sie auf der anderen Seite, wenn Sie zum Beispiel nach Cheb kommen, nach Eger, dass Sie sich dort nach den Spuren von Wallenstein, Waldstein umschauen, nicht wahr?
Ja, es gibt gerade in dem Bereich, also Bayerischer Wald, kam sehr viele Museen, die kooperieren über die Grenze hinweg. Die Kammermuseen Markgrätwitz, das macht auch Zwiesel, das Glasmuseum. Es gibt aber auch Museen, die weiter entfernt sind, Neugablons in Schwaben mit Gablons zum Beispiel auch, weil da geht es um die ehemalige Beziehung halt von der Landsmannschaft. Und insofern, und das ist natürlich sehr interessant einfach für die, ja, wie soll ich sagen, Zusammenhalt jenseits und diesseits der Grenze. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass diese Museen kooperieren und den bayerischen Besuchenden die Geschichte der tschechischen Seite auch darbringen und auch andersrum. Und wir werden sehr froh, da arbeiten wir noch dran, dass wir diesen Bereich Bayerischer Wald, Glasindustrie wirklich grenzübergreifend zu einer Museumsregion machen könnten, weil auch der Bayerische Wald als Natur hat sein Aussehen der Glasindustrie zu verdanken oder ist die Folge davon, die wir in den Museen wiederum darstellen. Das spielt sich zusammen.
Es wurde hier erwähnt, dass es sogar ein vertriebener Museum geben soll. Oder ist es ein sudetendeutsches Museum oder sind es zwei unterschiedliche Museen? Können Sie dazu etwas sagen?
Es gibt zum einen das Sudetendeutsche Museum in München, das große Museum. Dann gibt es aber noch eine ganze Menge kleinerer Museen über Bayern verteilt, die sich mit der Thematik der Vertriebenen befassen. Und neben den KZs und Ähnlichem. Also das ist sozusagen ein separater Bereich, der immer wieder auftaucht in unterschiedlichsten Bereichen. Das ist Oberbayern, das ist Schwaben, weil gerade die aus der Tschechischen Republik dann geflohenen, vertriebenen Leute, die sozusagen die Personen haben, dann sich in Deutschland vielfach in einzelnen Städten niedergelassen, zum Beispiel Bubenreuth, und haben dort auch eine Industrie angefangen, nämlich die Musikindustrie. Ganz berühmt bis dahin, dass, wer war es jetzt, Paul McCartney, sich in Bubenreuth seine Gitarre gekauft hat. Und insofern, da gibt es sehr, sehr viele Museen, die auf diesem Bereich ihrer Geschichte, vertriebenen Geschichte basieren.
Oder die aus Gablons. Vertriebene konnten nicht auf ihre Bijouterie, also Schmuckfertigung, verzichten und so setzten sie die Tradition weiter.
Das ist richtig und das kann man in Neugablons heute sehen. Das ist bei Kaufbeuren letzten Endes in Schwaben und da wird diese Tradition gezeigt in einem recht neu sanierten Museum, was wir auch beraten und gefördert haben in der Ausgestaltung und insofern, diese Geschichte ist dort lebendig.
Wenn man hier über den Austausch sprach, wurde auch die Tatsache erwähnt, dass es wichtig ist, auf der anderen Seite der Grenze auch der Sprache mächtig zu sein. Das heißt Tschechisch oder in anderen Fällen Polnisch. Haben Sie Mitarbeiter oder werden Anstrengungen an den Tag gelegt, Tschechisch zu lernen?
Einen Tag gelegt schon. Es ist für Deutsche leider unwahrscheinlich schwierig, die tschechische Sprache zu lernen. Sie ist eine sehr schwere Sprache. Aber wir schaffen es meistens nicht und müssen uns über das Englische behelfen. Und das ist ganz, ganz schwierig. Und da sind uns Kompliment, die tschechischen Kollegen meistens weit voraus, dass sie eher Deutsch sprechen als wir Tschechisch.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Gerne, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung.
Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.